Also von mir auch einen wunderschönen guten Sonntag. Schön, euch alle so zu sehen, so zumindest die, wo ich nicht gerade abgeblendet werde vor, so ein paar sehe ich. Und euch zu Hause natürlich auch. Wir haben heute das spannendste aller Themen. Biblischer Glaube. Die Fundamente davon sind nicht weniger als die Fundamente für all das, was wir als Christen haben oder haben könnten. Amen. Du kannst die Umstände in deinem Leben nicht hundertprozentig kontrollieren. Hast du das schon gemerkt? Na, wir arbeiten dran, aber so hundertprozentig kontrolliere ich die Umstände in meinem Leben noch nicht. Aber ich kann meine Reaktion auf die Umstände 100% kontrollieren, wenn ich das will. Du kannst mir ein böses Wort sagen und ich habe dann die Reaktion, wie ich darauf reagiere. Ich kann da zurückschießen, wie das so der Standard ist, das wir ja von klein auf lernen, werde ich. Oder ich kann sofort in meinem Herzen vergeben und dich anlächeln. Sieht für dich aus wie ein Trottel und für das Reich Gottes wie ein Held. Verstehst du, was ich meine? Wir können unsere Reaktionen bestimmen. Und das hat sehr viel mit Glauben zu tun, weil du wirst natürlich auch nur die Reaktionen zeigen, von denen du überzeugt bist, dass sie richtig sind. Und was richtig ist und nicht, das sehen wir ja in jenem Buch, das wir das Wort Gottes nennen, die Bibel. Die hat hier Antworten, die zeitlos gültig sind. Wir haben das letzte Mal, und das ist ja schon der vierte Teil, bitte nicht abschalten, wenn du neu dabei bist, jeder Teil an sich ist sinnvoll, auch isoliert kraftvoll und kann dich weiterbringen. Aber natürlich tust du dir einen Gefallen, wenn du dir die anderen drei Teile auch noch anschaust und die nächsten natürlich auch nicht verpasst, weil biblischer Glaube ist zu groß für eine Predigt. Eigentlich sogar zu groß für eine Predigtreihe, aber ich versuche das mal in so 6, 7, 8, ich weiß nicht, wie viele es werden, mal so reinzunehmen. Es ist so eine Art Mini-Bibelschule, die du mitmachst hier. Weil wir glauben, Gottesdienst ist auch ein Stück Schule. Wir lernen hier was, was uns weiterbringt. Wir unterhalten uns nicht nur gut. Und wir wollen ja auch nicht in die Schuldfalle von Reinhard Bunke fallen, der mal gesagt hat, wenn der Heilige Geist nicht mehr im Gottesdienst ist, da brauchen wir viel Kaffee und Kuchen, um die Leute noch anzuziehen. Wir mögen guten Kaffee, aber wir mögen den Heiligen Geist noch mehr. Amen. Und ich glaube, wenn wir beides haben, dann läuft schon einiges gut. Ja, am Kaffee arbeiten wir, der Heilige Geist ist hier. Und bald auch hoffentlich wieder mehr mit Handauflegung weitergebbar, als wir das gerade so dürfen. Und da freue ich mich riesig drauf. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass Glauben uns Autorität bringt. Wir haben uns darüber unterhalten, dass Glaube spricht. Ein nicht sprechender Glaube ist definitiv kein wirksamer Glaube. Dein Glaube muss durch Worte transportiert werden und durch Taten natürlich auch. Und wir haben darüber gesprochen, dass die ersten Worte, die wichtigsten sind, die wir machen, gerade in gewissen Situationen, legen wir sozusagen mit unseren eigenen Worten den Weg fest, den wir weitergehen. Und das Schlimme dabei ist, gerade bei uns Christen, dass wir das oft unbewusst falsch tun. Wir haben sozusagen so ein Repertoire an ersten Worten entwickelt im Laufe unseres Lebens. Das ist so angelernt, antrainiert, abgeguckt. Und sobald irgendwas schief geht, ich kenne Leute, die sagen dann immer noch das Wort, was das ausdrückt, was ich nicht in die Hand nehmen will, manche nehmen es in den Mund, weißt du, SCH-Wort. Das erste Wort. Why? Ist es das, was du willst? Nee, aber so fühlt es sich an. Willst du das aussprechen, was du fühlst, oder das, was du haben willst? Jetzt hast du mich. Ich bin nicht frei, ich bin nicht perfekt davon. Auch ich arbeite an diesen Dingen. Aber ich möchte euch ermutigen, ich bin heute schon viel weiter, als ich es vor 10 Jahren war. So, wir können auf diesem Pfad uns entwickeln und müssen uns nicht immer wieder verwickeln in das Zeug, was wir wissen, es hilft nicht. Es ist nicht hilfreich, gewisse Dinge zu sagen und auszudrücken. Die verändern gar nichts. Wenn du deinen 10 Nachbarn jeden Tag erzählst, wie schlecht es dir gerade geht, dann hilft es deiner Heilung kein bisschen weiter. Richtig? Ja, wo soll ich denn lügen? Nee, aber du könntest ab und zu mal das Maul halten. Oh, das Wort heute. Ich möchte, dass ihr mir zuhört. Versteht, was ich meine? Ab und zu das Ding zuhalten, anstatt das zu sagen, was mir auf den Lippen brennt. Ja, aber ich möchte doch jedem die Wahrheit sagen. Weißt du, wie viele Leute du permanent verletzt, wenn du diese Haltung hast? Permanent. Permanent, dein Ehepartner kriegt's Meister ab, weil du sagst ihm ständig die Wahrheit. Boah, bist du dick heute. Weißt du, wem hilft das? Genau, genauso vielen, wie ihr gerade genannt habt. Niemandem. Die am allerwenigsten, weil du erntest, was du säst. Also das willst du nicht, okay? manchen Dingen halt einfach den Mund, bete dafür, wenn es eine Sache ist, die du in deinem Einflussbereich siehst. Und hier und da, ja, hier und da sind wir natürlich gerufen, auch was zu sagen, natürlich. Aber eben nur dann, wenn ich was bewegen kann damit. Nicht, wenn ich einfach nur irgendeine Tatsache damit manifestiere, die mir gar nicht gefällt. Okay. Erster Punkt für heute. Glauben setzt Wahrheit über Tatsachen. Haben einige schon mal gehört? Für andere ist es das allererste Mal, dass du diesen Satz hörst. Und dann ist es vielleicht für dich der wichtigste Satz von dieser Predigt heute. Nun, Fakten sind Fakten. Wir haben hier mehrere Doktoren sitzen, Leute, die studiert haben in anderen Fächern. Ihr habt wissenschaftlich gearbeitet, ihr wisst, was Fakten sind. Aber da gibt es Tatsache. Es gibt Wahrheit gegenüber dem Fakt. Es gibt Fakten, Jesus nennt sie in Markus 11 Berge. Wisst ihr, dass Berge versetzt werden können? Fakten verändert werden können durch die Wahrheit? Und solche Berge, die uns schier erdrücken können, da kennen wir wahrscheinlich alle Beispiele. Das kann die Diagnose sein, die dir dein Arzt gerade gestellt hat, die dich zu erdrücken droht. Wo du auf einmal alles wegschwimmen siehst, was du an Hoffnung hattest. Das kann eine unheilbare Krankheit sein, die Aussicht vielleicht nur noch kurze Zeit zu leben. Das kann die in die Ehe eingezogene Kälte sein, wo du nicht mehr weißt, wie kommst du da noch wieder gut raus. Es kann eine tiefe Wunde sein, die schon seit vielen Jahren in deinem Herzen schmerzt und die du einfach nicht wegbekommst, die immer noch wehtut, sobald jemand da die Hand drauf legt. Es kann Entwürdigung sein, die du erlebst, durch Mobbing, durch Zustände auf der Arbeit oder in deiner Schule oder in deiner eigenen Ehe, durch Süchte, durch Gewohnheiten, die du hast und trotzdem tust. Umstände, Fakten, ja. Es können Ängste und Furcht vor der Zukunft sein, vor Leid, vor Tod, vor Armut, vom Sterben. Es kann die eigene Erkenntnis sein, dass du schwach bist, dass du vielleicht im Alter nicht mehr ganz so stark bist, wie du es immer warst, dass gewisse Dinge dir nicht mehr so leicht von der Hand gehen und du fragst dich, war es das jetzt? Sind die besten Jahre vorbei? Ich möchte betonen, das sind alles Fakten und wir sind als Christen keine Faktenleugner. Das verstehen manche ein bisschen falsch, die tun dann so, als gäbe es diese Fakten nicht. Die Fakten sind erstmal da. Nur weil wir so tun, als wären die nicht da, das habe ich oft beobachtet, auch bei Christen. Das ist nicht die Lösung. Das ist ein netter Ansatz, aber es ist nicht die Lösung. Weil die Fakten sind immer noch da, wenn du die Augen wieder aufmachst. Verstehst du? Du kannst so durch die Gegend rumlaufen. Es ist nicht da, es ist nicht da, es ist nicht da. Und dann knallst du irgendwo gegen, machst die Augen auf. Mist, es ist immer noch da. Ich hatte mal eine junge Frau, eine junge Lehrerin, die war in einem Heilungsgottesdienst und die brachte mir ihre Brille. Und sagte, ich brauche das jetzt nicht mehr, ich bin jetzt geheilt. Sag ich, du, nimm sie doch wenigstens mit. Weil möglicherweise verleugnest du jetzt einfach was und hast die Heilung noch gar nicht empfangen. Das wäre doch schade, wenn du dann am nächsten im Auto sitzt und fährst am nächsten hin drauf. Sie hat sie nicht mitgenommen, sie hat sie 3 Wochen später abgeholt. Verstehst du, das, was sie machen wollte, war schon gut. Sie wollte Glauben aufbauen, aber der Umgang damit ist nicht immer weise. Ich denke an die 2 jungen Damen, die in Südkorea über den Fluss gehen wollten, weil sie ja gelesen haben, Jesus ist übers Wasser gegangen, also kann ich das auch? Und haben dann proklamiert, sind aufs Wasser, sind beide ertrunken. Das ist furchtbar. Da hat jemand im besten Wissen und Wissen Glauben praktizieren wollen, wusste aber nicht richtig, wie es funktioniert und hat sein Leben verloren. Das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Glauben verstehen und verstehen, wie Wahrheit Fakten verändert. Und dass wir dann auch tatsächlich veränderte Fakten sehen, bevor wir gewisse Dinge damit tun. Also, Fakten sind das, alles, was ich genannt habe und vieles andere, was dir dazu einfällt. Aber es ist nicht die Wahrheit. Okay, lass uns die Wahrheit anschauen. Jesus betitelt seinen Auftrag auf Erden mit folgendem Satz. Ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Die Werke sind Fakten, okay? Dass es Dinge auf diesem Planeten gibt, die Gott nie wollte, nie beabsichtigt hat, nie zugelassen hat, wissen wir. Die Erde ist im Sündenfall, immer noch, im Nach-Sündenfall-Zeit haben wir immer noch. Außer, genau, da, wo Jesus Christus Herr geworden ist. in Menschen, die Jesus als Herrn angenommen haben, nicht nur als religiöse Figur oder als Kirche oder irgendwie sowas, sondern als Herrn die Beziehung haben. Diese Menschen sind rausgelöst aus dem, was allen anderen passiert. Vielen Leuten passieren Dinge, die Gott nie geplant hat. Gott ist souverän, aber er hat nicht die Herrschaft über alles, was hier passiert. Er weiß nicht alles, was kommt, er weiß nicht, wie alles ausgeht. Oder wenn er es weiß, ist es nicht, was er will, so muss ich sagen. Er will nicht, dass Leute leiden, dass Leute hungern, dass Kriege sind, dass Naturkatastrophen kommen. Manche Christen legen sich da was zurecht und machen sich da so ein bisschen Gerichtsdenken draus, dass sie es irgendwie einsortiert bekommen. Aber das ist nicht der Herr. Der Herr will nicht, dass Kinder sterben. Dass du ein Kind verlierst. Obwohl wir das erlebt haben auch schon in unserem Bekanntenfeld, wo das passiert ist, wo Kinder gestorben sind, einfach so. Und dann zu sagen, ja, Gott hat das zugelassen, damit wir was lernen, der hat es gegeben, der hat es genommen, bla 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 bla, Müll, 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 Müll. Weil die Wahrheit ist es nicht. Das ist etwas, was ich mir zurechtlegen kann, damit ich mich besser fühle. Das machen viele Christen an so einem Moment. Sie erleben irgendwas, am schlimmsten der Verlust von einem Mensch, der unendlich wichtig war. Und dann machen sie sich irgendeine Theologie draus, dass sie das ertragen. Anstatt zu sagen, stopp, mein Gott hat damit nichts zu tun. Nicht mit dieser Krankheit, dem er starb oder mit dem Unfall oder was auch immer war. Ich verstehe nicht alles und ich habe die Größe, Dinge einfach stehen zu lassen, die ich jetzt eben nicht erklären kann. Aber was ich erklären kann, ist, was die Bibel über Gott sagt. Gott ist gut, alle Zeit. Wir leben im neuen Bund, nicht im alten Bund. Das zu erklären würde eine Predigt brauchen. Deswegen glaubt mir einfach hierin, der neue Bund ist der bessere. Wir haben den Segen des alten Bundes geerbt, aber nicht den Fluch. Gott straft und richtet hier nicht in der Art und Weise, wie wir das vom alten Bund erkennen. Das ist sehr wichtig. Jesus erklärt uns in Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und das in Überfluss. So, zwei Seiten, okay? Ich hatte mal einen Griechischlehrer, einen alten Evangeliumpfarrer, und der sagte zu mir, wenn du verstanden hast, dass Gott gut ist und der Teufel schlecht, weißt du mehr als die meisten Theologen. Theolog. Ja, viele wissen es nicht. Viele wissen das nicht. Die verstricken sich in Details und verlieren das Große aus dem Blick. Und das ist die Wahrheit. Wenn dir was Schlechtes passiert, ich habe T-Shirts, mir habe ich mir drucken lassen, jetzt Gott ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Da werde ich noch mehr drucken lassen. Das sollen Leute lesen. Genauso könnte ich ein T-Shirt drucken lassen wie der Teufel und ich sind schuld an allen Flächen in meinem Leben. Wäre auch wahr. Wenn es der Teufel nicht war, habe ich Mist gebaut. Kann auch sein. Der Teufel ist nicht an allem schuld. So, ich mache selbst genug Mist manchmal, das reicht schon. Wenn es dir auch so geht, dann willkommen im Club. Wir sind nicht perfekt. Aber wir sind von Gott her vollkommen. Als die Gerechtigkeit in Christus. Und wenn wir in Christus bleiben, bleibt dieser Status auch. Und den möchte ich so oft wie möglich haben, weil dann geht es mir in jeder Hinsicht gut. Der Teufel stiehlt deine Träume, er stiehlt deine Möglichkeiten, er stiehlt deine Würde, er vermüllt dein Leben. Er tötet deine Gesundheit, deine Hoffnung bringt er um die Ecke, er verdirbt, er beschmutzt deine Seele, deine Ehe, deine Ehre, deine Integrität. Das ist, was er macht. Das steht, lesen wir schwarz auf weiß, das ist die Dienstbeschreibung des Teufels, die Jesus uns mitteilt. Sagt übrigens, damit ihr wisst, das ist der Feind. Und das bin ich. Welt. Keine schwierige Wahl, finde ich. Jesus lässt uns wissen, Johannes 14, 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Niemand wird in den Himmel kommen, weil er katholisch war, weil er evangelisch war oder weil er im Christuszentrum Limburg war. Niemand. Der einzige Weg zum Himmel heißt Jesus Christus. Und wenn ich dem den Müll meines Lebens gebe und sage, Gott, ich habe Mist gemacht, ich habe mein Leben ohne dich gelebt, ich habe Werte gelebt, die waren echt gegen das, was du sagst, vergib mir. Und in dem Moment geht die Flamme in meinem Herzen an. Mein innerer Geist, der ja ewig ist, kommt aus dem Toten ins Lebende hinein. Er wird quicklebendig, er fängt an zu erkennen, wow, da gibt es eine Welt jenseits dieser Welt, und die ist realer als das, was ich anfassen kann. Dann wird es spannend. Die Bibel sagt uns auch, dass Jesus das lebendig gewordene Wort ist. Es ist nicht nur in der Bibel. Ja, das ist, Jesus wurde lebendig. Er hat das alles transportiert, was wir in der Bibel heute haben können und damals schon da war. Jesus und sein Wort, die Bibel, sind folglich die Wahrheit. Und zwar die einzige Wahrheit. Das Buch Mormon ist nicht die Wahrheit. Der Koran ist nicht die Wahrheit. noch irgendeine poetische oder religiöse oder anders wie geartete Literatur ist die Wahrheit. Einige beinhalten Wahrheiten, in der Regel abgeleitet der Dinge aus der Bibel. Das habe ich immer wieder in der Managementliteratur entdeckt, wie viel die da abgeschrieben haben und verkaufen es dann als ihr. Aber eigentlich, wenn du die Bibel kennst, sagst du, ja klar, das ist biblisch. Das ist auch, deswegen funktionieren einige Dinge tatsächlich auch ohne Gott, weil es Prinzipien sind, die Gott festgelegt hat. Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Gott hat einen Absolutheitsanspruch für sich und sein Wort gestellt, wie wir ihn in unserer Toleranzgesellschaft, wo ja alles relativ geworden ist, nur noch schwer akzeptieren können. Einige unmöglich akzeptieren können. Ich war schon in Gemeinden, da hat mich hinter jemand angesprochen. Wie kannst du sagen, dass es Sünde gibt? Jeder kann doch machen, was er will. Jeder kann machen, was er will. Aber die Bibel nennt einige Dinge, die wir tun, als Sünde. Und die haben immer eine andere Ernte als die, die ich eigentlich will. Gibt es denn wirklich richtig und falsch? Ja. Ich meine, immer noch, wir leben im 21. Jahrhundert. Ja, es gibt immer noch richtig und falsch. Und das Richtige und Falsche ist immer noch dasselbe wie im 20. Jahrhundert und wie im 1. Jahrhundert. Und das ist herausfordernd für uns alle, weil wir leben alle in einer Zeit, wo überall sich Dinge ständig verändern. Je älter du bist, desto mehr Veränderungen hast du schon miterlebt. Und du Junge denkst vielleicht, das wäre ja alles normal. Glaub mir, in 30, 40 Jahren geht es dir genau wie uns heute. Dann erlebst du, die Veränderungen gehen ja weiter, die hören ja nicht auf. Nicht alle Veränderungen sind von übel, aber einige, da kratzt es mich schon mal und denke ich, boah, wo wird das hinführen? Endzeit ja, aber wie weit fortgeschritten ist es denn? Kommt der Herr morgen wieder oder in 100 Jahren? Das weiß ja niemand so genau. Ich werde mich hüten, da auch nur irgendeine Vermutung zu äußern, weil ich möchte heute so leben, dass er morgen kommen kann, der heute kommen kann. Dann ist doch alles gut, dann brauche ich mir keinen Stress machen. Kann er heute kommen oder morgen oder in 100 Jahren? Alles wird gut. Lebst du auch so? Glückwunsch, gute Entscheidung. Wir müssen auch bedenken, dass Jesus als die lebendige Wahrheit ja von Anfang an das getan hat, was wir heute lesen, was auch damals zum Teil schon im Alten Testament vorhergesagt wurde. Er hat Menschen Gutes getan. Er hat Menschen geheilt. Er hat auch Gottes Richtlinien klar festgelegt. Er hat den Zehnten bestätigt. Er hat die Leute aus dem Tempel rausgeschmissen, Leute betrogen haben letztendlich. Wisst ihr, wie das da lief? Die haben da ihr Lamm mitgebracht und dann haben die gesagt, oh, das ist aber fehlerhaft und das könntest du nicht nehmen, du musst das nehmen. Lass das hier als Anzahlung, nimmst das mit. So, was haben die Händler dann gemacht? Die haben das Lamm dem Nächsten verkauft, was ja schon fehlerhaft war. Und somit haben die ihre Gnade verdient, da im Tempel auf. Das war Standard, so lief das ab. Das waren Betrüger, das war nicht einfach nur irgendein Händler, der ein bisschen Geld verdient hat. Das waren Wucherpreise, die Leute wurden ausgenommen, insbesondere beim großen Fest. Und das ist übel. Das hat Jesus ganz klar gebrannt. Das geht gar nicht. Leute, ihr betrügt, ihr bescheißt einander und ihr solltet doch einander dienen. Lasst uns über Gesetze sprechen. Höhere Gesetze ersetzen niedrigere Gesetze. Ich habe da ein Beispiel für. Wir wissen, dass das Gesetz der Schwerkraft funktioniert. Pass auf, wenn ich das Mikro jetzt loslasse, fällt es garantiert auf den Boden. Ich mache es nicht, weil Techniker zittern schon oben. Alles gut. Aber da gibt es ein Gesetz, was dieses Gesetz aushebelt. Und das ist das Gesetz des Auftriebs. Das ist ein schweres Teil. Das ist ein A380, richtig? Ja, zwei Fenster rein. So, das heißt, das Ding braucht eine Menge Auftrieb, um die Schwerkraft zu überwinden, um in die Luft zu fliegen. Und dann 1, 2, 3, 4.000 Meter, weißt du, wie hoch fliegen die Teile, dann von hier nach Amerika oder wohin auch immer zu fliegen. Das eine, ja, hat jemand eine Zahl? Nee, ich glaube bis zu 10.000 Meter fliegen die, glaube ich, hoch, oder? War das so? Christoph, hast du mal da gearbeitet? Ex-Pilot oder so, ne? Okay. Setz dich in ein Flugzeug und du wirst das Gesetz der Schwerkraft überwinden. Das ist immer ein erhebender Moment, wenn die Düsen so richtig durchstarten und bevor der dann auf die Landebahn Gas gibt, ja, geht erst die Düsen hoch und alles getestet und dann geht's hoch und auf einmal hebt das Näschen sich und du bist in der Luft, denkst, wow, hat wieder mal geklappt, cool. Auftrieb funktioniert noch. Also ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit überwindet die andere. Ist gut zu wissen, weil auf derselben Weise funktioniert es auch, wenn wir Heilung zum Beispiel erleben über Krankheit. Krankheit ist ein Fakt. Wenn da irgendein Geschwür in deinem Körper ist, was da nicht hingehört, ist das erstmal ein Fakt. Das Ding ist messbar, sichtbar, kannst du durch bildgebende Techniken darstellen. Und dann kommt ein anderes Gesetz rein, nämlich das Gesetz Gottes, der sagt, in meinen Striemen bist du bereits geheilt worden. Wenn ich diese Wahrheit nehme und ich lege sie auf den Fakt der Krankheit, beeinflusst das die Krankheit. Ich empfehle dir nicht, damit anzufangen, wenn du Glauben trainieren willst. Das ist, ja, fang leichter an. Fang mit dem Schnupfen an. Oder mit Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen, irgend sowas. Und fang an, das Wort Gottes darüber zu legen, indem du es aussprichst. Nicht nur einmal, sondern vielleicht 100 Mal am Tag. Indem du Gott dafür dankst, dass du bereits geheilt worden bist, weil du das in Jesaja 53, Vers 4 und 5 nachlesen kannst. Im Wort Gottes, in der Wahrheit steht das drin. So, die Wahrheit ist da für die, die sie nehmen wollen. Die Wahrheit ist kein Automatismus, die funktioniert auch nicht für jeden Christ, nur weil du Christ bist. Sondern deswegen reden wir hier über Glauben. Weil Glauben das einzige Ding ist, was in der Lage ist, diese Wahrheit zu nehmen, zu ergreifen, sie auf die Tatsache zu legen und die Tatsache zu verändern. Wir haben hier, ich weiß nicht, hunderte, wahrscheinlich inzwischen vierstellige Zahlen an Heilungen erlebt die letzten 30 Jahre. Da war alles dabei. Vom Schnupfen bis zu Krebs. Aber wir haben auch erlebt, wie Leute gestorben sind. Trotzdem wir gebetet und geglaubt haben. Und ich kann dir nicht alles erklären. Aber was ich weiß ist, dass wir in dem Bereich des Möglichen noch lange nicht da sind, wo wir sein können. Weil da musste ich nur die Apostelgeschichte lesen, da weiß ich, da geht mehr. Das ist für uns, das ist Gemeinde. Also hat es möglicherweise mit uns zu tun, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Also ich weiß, dass vieles mit mir zu tun hat, wenn es um meinen Glauben geht und es nicht so klappt, wie ich es gerne hätte. Ich habe eine Brille. Früher haben Leute oft gefragt, du bist doch Heilungsprediger, warum trägst du eine Brille? Die Antwort ist ganz einfach, weil ich dafür eigentlich noch nie Glauben freigesetzt habe. Das ist mir viel zu anstrengend. Die Brille ist in Ordnung. Die Brille steht mir. Ohne Brille sehe ich schlechter aus, sagt meine Frau. Also warum soll ich mir hier den Kopf machen? Hier habe ich ganz andere Baustellen, wo ich mich intensiv engagieren kann. Verstehst du? Und so geht es uns manchmal mit Dingen, die uns, wo andere sagen, warum hast du denn die Krankheit? Der Herr hat mich nicht geheilt. Das ist eine billige Antwort. Der Herr hat immer. Die Frage ist, haben wir es genommen? Haben wir uns die Zeit genommen, die es manchmal braucht, um Glauben aufzubauen? Oder war uns Netflix viel wichtiger? Ja, ich meine, ich will euch keinen Vorwurf machen, aber lasst uns doch mal logisch denken. Alle wichtigen Dinge im Leben brauchen eine Sache und das ist Zeit. Jede Beziehung, die du hast in deiner Familie, zu deinem Geliebten, deiner Geliebten, zu deinen Eltern, zu Freunden. Je weniger Zeit du investierst, desto brüchiger sind diese Beziehungen. Ist es nicht so? Das erlebt doch Gemeinde gerade überall auf der Welt. Leute isolieren sich von Gemeinde, weil da ist ja weniger Kontakt als vorher. Man ist ja nicht mehr so live zusammen, nicht mehr so viel. Und dann spalten sich Leute ab aus Gemeinde, suchen sich alle möglichen Gründe und sind vom Feind sozusagen isoliert und damit fast schon besiegt. Weil auch hierfür brauche ich Glauben. Wenn ich Glauben habe, dass ich Verantwortung habe für meinen Bruder und meine Schwester und nicht der Pastor, sondern jeder Einzelne für jeden Einzelnen. Das ist, was die Bibel sagt. Einer ertrage den anderen. Nicht der Pastor ertrage alle. Das wäre nett, aber so ein breites Kreuz habe ich nicht. Aber du bist in der Lage, 2 oder 3 Leute zu ertragen. Hast du den Pop schon gehört, den 9? Da habe ich zum Schluss einen Aufruf gemacht eigentlich. Ich habe gesagt, Leute, lasst uns doch eine Liebesoffensive starten. Nicht nur hier wir als Gemeinde, sondern überall in Deutschland, jeder, der das sieht. Nimm doch Verantwortung für 2, 3 Leute aus deiner Kirche. Lad die zum Kaffee ein, ruf die ab und zu mal an, kaufe dir was ein, was auch immer. Mach einen kleinen Kontakt. Wir alle haben ein bisschen mehr Zeit als sonst, oder fast alle. Warum nicht investieren in Beziehungen, in das, woran wir glauben, dass es die Ewigkeit überdauert? Gemeinde ist ein Ewigkeitsprojekt Gottes. Das hört nicht auf, wenn du stirbst. Da oben geht's weiter. Du siehst dieselben Leute wieder. Juhu! Also stell dich am besten hier schon gut mit denen. Ihr und ich, wir haben noch 7 freie Abende im Jahr gefunden. Wir haben an diesem Abend Leute eingeladen zum Abendessen. Das können wir leisten. Die 7 Abende haben wir jetzt mit Leuten belegt, die wir nicht so oft sehen oder wo wir einfach den Eindruck hatten, das passt jetzt aus der Gemeinde. Und wir freuen uns auf jeden einzelnen Abend. Es wird cool. Wie wäre es, wenn du auch sowas machst? Das würden 10 Leute machen. Was da in Bewegung käme in der Gemeinde. Auch wenn man sich nicht jeden Sonntag hier sieht, da passiert wieder was. Da gehen wieder Funken an. Herzen verbinden sich neu und Glauben entsteht wieder. Auch Glauben an Gemeinschaften. Dass Gemeinde tatsächlich Gottes Idee ist und nicht die Idee von irgendwelchen Pastoren. möchte euch nochmal Jesaja 53, Vers 4 und 5 lesen. Wir haben in 2 Wochen Heilungsgottesdienst. Wusstest du, dass hier steht? Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er hat deine Krankheit getragen und deine Schmerzen. Manche modernen Bibelübersetzungen übersetzen das Larifari, da ist es nicht mehr so klar. Aber das ist Grundtext. Hast du gerade Schmerzen? Er hat sie getragen. Hast du gerade irgendeine Diagnose, irgendeine Krankheit, die dich belästigt? Er hat sie auf sich genommen. Ich weiß, wir alle kennen diese Verse, aber ja, lass sie doch mal neu wirken auf dich. Schmerzen und Krankheit hat er auf sich genommen. Er hat seinen Job bereits gemacht. Und er freut sich immer, wenn jemand das in Anspruch nimmt, was er mit seinem Blut am Kreuz bezahlt hat. Weißt du, wie übel das ist, wenn du jemandem was ganz Teures, sag mal, hätte jemand dir ein 100.000 Euro Auto bezahlt, das steht im Autohof, du kriegst eine Mitteilung, hol dein Auto so und so dort ab und du gehst nicht hin. Und nach 10, 20 Jahren landet das Auto dann unbenutzt auf der Schrottpresse oder im Museum. Und irgendwann triffst du diese Person, die dir das Auto geschenkt hat und sagst, ja, also hättest du mir auch mal helfen können damals, wo es mir so schlecht ging. Er sagt, ja, ich hatte dir doch ein Auto bezahlt und bereitgestellt. Du hättest es doch nur abholen müssen. Ja, und langer Weg. Ich hätte ja mit dem Bus dann fahren müssen und sonst was. Okay, it's your choice. Ja, manchmal benehmen wir Christen uns genauso. War so anstrengend, musst zum Heilungsgottesdienst kommen oder da noch irgendwelche Leute Beratung holen und Bibel lesen sogar selbst alleine jeden Tag. Und ach, ich habe doch eh keine Zeit. Und ja. Ja, ich weiß, das bist nicht du, aber mir ging es früher hier und anders so. Aber wir können wachsen. Wir können wachsen, weil ich will, dass Gottes Wahrheit meine Tatsachen verändert. Dann gefallen die mir viel besser. Gut, 2. Punkt. Jeder hat das Maß des Glaubens. Das beweise ich euch jetzt in Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, Paulus schreibt es, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wow! Jeder Einzelne hat dieses Maß des Glaubens. Aber ich habe herausgefunden, dass es nicht bei jedem Einzelnen gleich stark entwickelt ist. Es gibt sehr unterschiedliche Inhalte dieses Glaubens in einzelnen Christen. Ich habe eine Studie gefunden vor ein paar Jahren von der Barna Research Group. Das ist ein christliches Institut, das religiöse und kulturelle Entwicklung untersucht. Das hat über wiedergeborene Christen, Leute wie du und ich, in den USA Folgendes herausgefunden. Und jetzt erschreck dich mit mir. Fast die Hälfte, 47% aller wiedergeborenen Christen sind davon überzeugt, dass Satan kein lebendiges Wesen, sondern nur ein Symbol für das Böse ist. Ich meine, wenn du den Feind nicht kennst, kämpfst du auch nicht, richtig? Simpelste Methodik. Okay, glaubst nicht an Teufel? Teufel hat schon gewonnen. Alles gut, sehr schlecht. 31% aller wiedergeborenen Christen glauben, dass wenn eine Person nur gut genug ist, sie sich einen Platz im Himmel sichern kann. Ein grausamer Irrtum, wenn du das Wort Gottes kennst, wenn du die Wahrheit kennst, weil die ist hier klar. 24% aller Wiedergeborenen glauben, dass Jesus während seines Erdenlebens genauso gesündigt hat wie alle anderen Menschen. Ein Viertel! Ja, wenn das so gewesen wäre, wäre die Auferstehung nie passiert. Ganz einfach. 15% aller wiedergeborenen Christen sind davon überzeugt, dass Jesus Christus nach seinem Tod nicht körperlich auferstanden ist. 15%. Warum sie sich Christen nennen, kann ich dann nicht wirklich sagen, aber es war in dieser Statistik so. Ungefähr 1/4 aller wiedergeborenen Christen, 26%, glauben, dass es nicht so wichtig ist, welchen Glauben man hat. Hindu, Buddhist, Islam und so weiter. Da alle im Endeffekt dieselben Lektionen lernen. Aua. Ungefähr 95% alle Christen geben zu, in ihrem ganzen Leben nie eine andere Person zu Jesus geführt zu haben. Du hast den 6er im Lotto und hast nie jemandem davon erzählt. dass er ihn auch hat. Obwohl fast 100% aller Gläubigen zugeben, dass soziales Engagement sehr wichtig ist, geben nur 34% an, im letzten Jahr dafür konkret Zeit aufgewendet zu haben. Die Ehen von wiedergeborenen Christen werden öfter geschieden, 27%, als von Ungläubigen, 24%. Jeder sechste Christ, 16%, spendete seiner Gemeinde im Jahr 1999 kein Geld. Nur 8% gaben den Zehnten. Ja, dann ist es vieles erklärbar und vieles kein Wunder. Wenn diese Gesetzmäßigkeit zum Beispiel des Zehnten nicht funktioniert, wird eine Gemeinde arm sein und vor allem die Gemeindeglieder werden arm bleiben, weil sie Gott berauben und damit sich selbst. Ja, der Zehnte ist freiwillig. Wir leben nicht mehr im alten Bund. Aber die Wenn-Dann-Beziehung des Zehnten ist ungebrochen gültig, genau wie alle anderen Wenn-Dann-Beziehungen in der Bibel. Wenn ich Vater und Mutter ehre, habe ich ein langes Leben. Wenn ich den Zehnten gebe, wird der Herr die Fimmel aufreißen und die Fresse bedrohen. Das ist alles gleich geblieben. Ach Pastor, es war doch so angenehm, den Zehnten zu behalten. Ist es nicht. Du zahlst viel mehr dafür, wenn du ihn behältst, als wenn du ihn gibst. Believe me, I know. Ich weiß, wovon ich rede. Christen bringen 7-mal so viel Zeit mit Vergnügungen zu, als sie für geistliche Aktivitäten aufbringen. Ich glaube, in Corona-Zeiten könnte das noch höher sein. Kein einziger der befragten Christen gab an, dass es das höchste Ziel seines Lebens sei, ein hingegebener Jünger Jesu zu werden. Da war ich beruhigt, weil jetzt habe ich gedacht, das kann also nicht bei uns in der Gemeinde gewesen sein. 30% aller wiedergeborenen Christen gab zu, während der letzten 7 Tage einen Film mit pornografischem Inhalt geschaut zu haben. Im Vergleich zu 40% der Nichtgläubigen. Also 30% der Christen, 40% der Nichtchristen. Ja, die haben den nächsten Talk for Two noch nicht gesehen. Am Montag. Wenn du wissen willst, wie gut Pornografie für dich ist, schau rein. Es ist also offensichtlich, dass sich ein großer Teil der Christen nicht sehr intensiv mit dem Wachstum des eigenen Glaubens beschäftigt. Und ich glaube, dass die meisten von diesen Christen nicht regelmäßig im Wort Gottes unterwegs sind. Dass sie sich nicht die Predigten anhören, die Glauben aufbauen. Wusstest du, dass Multiplikation ein Ernteprinzip ist? Ein ausgesätes Maiskorn führt zur Ernte von 3200 Maiskörnern. Habe ich neulich gezählt. Nee, ich habe das gelesen, geglaubt. Ich bin ja ein Glaubensmann. Aber was ich noch viel spannender fand, da haben wir jetzt gestern drüber gesprochen in der Familie. Ein DIN A4-Blatt. Wenn du das 42 Mal faltest, was glaubst du, wie dick das wird? Blätter. Ha, ach, steht schon da. Sina ist schneller als ich. Ich fand das faszinierend. Überleg mal. Ich meine, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, aber ich glaube das mal auch. Wenn mir jetzt jemand erzählt, dass du so ein Blatt wohl nur 4 oder 5 Mal falten kannst, dann geht das wohl gar nicht mehr. Also, okay. Das ist sehr früh die Grenze erreicht, wo du das physisch wirklich falten kannst. Du kannst es dann nur noch hochrechnen. Dann kommst du eben auf diese Entfernung zwischen Erde und Mond. Das sind übrigens 384.400 Kilometer. Eine Menge Holz für ein Blatt A4. Wenn du es aber noch 8-mal mehr faltest, dann geht es bis zur Sonne. Und das sind immerhin 147 Millionen Kilometer. Also, falte nicht zu viel, es wird dann eng im Haus. Dabei verhält es sich so damit, mit Glauben, wie mit einem Samenkorn. Das jeder Christ mit seiner Bekehrung erhält. Und es gibt mindestens 3, ich glaube sogar 4 verschiedene Vorgehensweisen, die ich so beobachte, was mit diesem Maß des Glaubens, mit diesem Samenkorn so gemacht wird. Das erste ist, es gibt Leute, die empfangen Glauben, die nehmen das Samenkorn, stecken es in die Tasche, legen es vielleicht in ihre heilige Kiste, ja, wo man so die wirklich wichtigen Dinge aufhebt und ab und zu mal anschaut und sich darüber freut, dass vielleicht die Rolex daneben oder die Goldkette oder keine Ahnung, was du da in deiner Kiste drin hast. Und da wird das so reingelegt, weil das ist ja was Kostbares, der Glauben, und schauen sich dann ehrfürchtig das Ganze an. Die zweite Gruppe ist die dann, die immerhin schon mal weitergehen. Die empfangen das, aber die säen das dann aus. Die graben es tatsächlich ein. Sie gießen es ab und zu, freuen sich an der kleinen Pflanze, die daraus entsteht. Sie konzentrieren sich und sind begeistert auf die Blütenbildung. Was sie aber danach machen, sie schneiden die Blüten ab und werfen sie weg und hoffen, dass neue Blüten kommen. Das ist Gruppe 2. an sich auch schon nicht schlecht, besser als die erste, aber immer noch nicht da, wo Glauben eigentlich hingehört. Nämlich Frucht zu bringen, ist die dritte Gruppe. Die gibt sich eben nicht damit zufrieden, nur das Samenkorn zu beobachten oder es nur auszusehen und die netten Blüten zu genießen, sondern die will Frucht sehen. Die will, dass sich da was tut. Die setzen ihre Jungpflanze regelmäßig um, wenn die Töpfe oder später Container zu klein geworden sind. Sie sorgen für die optimale Düngung, für genug Licht, für guten Boden. Und auch die freuen sich an den schönen Blüten, die wir alle lieben, ne? Wenn schöne Blüten kommen und glauben, wir sehen nette Dinge in unserem Leben. Das ist toll. Aber dann wollen wir mehr. Wir konzentrieren uns nicht auf die Blüten, sondern auf die Fruchtbildung, die aus den Blüten heraus entsteht. Wenn die Blüte nicht mehr ganz so nett aussieht, wisst ihr, dann wird es ja richtig spannend. Dann produziert auf einmal mein kleines erstes Pflänzchen neuen Samen. Und dann beobachtest du ganz begeistert nach der Blüte die Fruchtgewinnung und Entwicklung. Und du gewinnst dadurch natürlich immer mehr Samen dazu. Schau, so ein schöner Baum wird dann daraus. Wächst bei uns nicht ganz so intensiv, aber so Italien, Spanien, so, da siehst du diese Bäume überall am Wegesrand stehen. Das ist ein bisschen wärmer. Wir arbeiten ja darauf hin, aber sind noch nicht ganz da. Aber irgendwie gefühlt sind die Sommer ja doch ein bisschen heißer geworden bei uns. So, ja. Und dann geben sie von den Früchten auch reichlich an andere ab. Und die können dasselbe wieder damit tun. Die können sie genießen, die können dann wieder aussäen. Und überall entstehen dann kleine, nette Bäumchen. Und so ist das für mich die vierte Stufe, nämlich Glauben multiplizieren. Ich behalte es nicht für mich, was ich entdeckt habe, sondern ich muss es weitergehen. Wo ich als junger Soldat das alles rausgefunden habe. Als 20-Jähriger, weißt du, als Bub, der ich eigentlich noch war. Aber mit einer Uniform und als vorgesetzten Streifen drauf. Und dann lerne ich, Jesus ist real. Und alles funktioniert. Ich habe wirklich dieses Bild, ich habe das auch immer so gesagt. Ich habe meinen Sechser im Lotto bekommen. Ich habe gewonnen. Ich bin stinkereich. Und ich habe rausgefunden, dass diese Sechser im Lotto jeder Einzelne haben soll und haben kann. Also habe ich es weitergesagt. Sag, übrigens, du hast auch gewonnen. Möchtest du auch Jesus annehmen? Dann hast du alles. Klar, das hat nicht jeder verstanden. Es dauert auch eine Weile, bis man Leuten das erklärt. Aber wer es dann kapiert hat, sagt, boah, das ist das Beste, was mir je jemand angeboten hat. Das ist besser als eine Million oder als ein Cadillac oder irgendwas anderes. Ich bin reich. Wie Ben Cartwright sagte, das gehört alles uns. Aber wir müssen es den anderen zeigen. Die haben oft keine Ahnung. Gerade wenn sie hier in Deutschland so kirchlich groß geworden sind. Ja, Gott sei arm und krank und dann liebt Gott dich. Ist nicht die Wahrheit. Ist nur Fakten. Ja, zu welcher dieser Sorten möchtest du gerne gehören? In die Tasche stecken? In den Boden? Dich an den Blüten erfreuen? Dich an der Frucht erfreuen? Oder sogar an der Multiplikation, dass es weitergeht? Haben wir schon genau. Hier seht ihr die Plantagen. Das wird draus, wenn du die Früchte verteilst, wenn du Glauben anwendest und weitergibst. Und auf einmal überall lauter kleine Pflänzchen auftauchen und die werden dann auch zu Bäumen und weiter geht's und weiter geht's und weiter geht's. Unser Christuszentrum ist doch genau so ein Ding. Wir sind doch längst nicht mehr allein. Es gibt Christen überall in Deutschland, die irgendwie durch uns von Gott erfahren haben und Christen geworden sind. Es gibt sogar Gemeinden oder Ansätze davon an verschiedenen Orten, die mit uns zu tun haben in irgendeiner Weise. So lauter kleine Bäumchen, die überall so einfach, die wir hinterlassen haben, weil wir Glauben immer geteilt haben. Viele Leute fragen mich, seid ihr eine Crow-Gemeinde? Sag ich, nee, wir sind keine Crow-Gemeinde. Ja, aber ihr wart doch eine G12-Gemeinde. Wir waren auch nicht wirklich eine G12-Gemeinde. Wir waren immer eine Glaubensgemeinde. Wir haben nur verschiedene Methodiken angewendet, damit wir das, was wir haben, besser multiplizieren konnten. Das war das Ziel. Und das wird es auch bleiben. Solange ich Pastor bin, werden wir flexibel bleiben mit Methodiken. Werte konservativ, Methoden progressiv. Ich bin mit keiner Methode verheiratet. Du auch nicht, oder? Alles, was dient, dass die gute Botschaft rausgeht, das nutzen wir. Gerade jetzt über das Internet, was ist alles möglich geworden durch Corona? Die Corona-Chance hat wahrscheinlich schon Dutzende von Leuten gerettet, durch uns alleine. Und viele andere Gemeinden machen ja dasselbe oder ähnliche Dinge und erreichen heute mehr Leute als vorher. Oh, das Peter Wenz hat das kürzlich über dir gesagt, und durch Corona haben wir, wie waren das, 6.000 Mal mehr Leute in unserem Frühmorgen-Gebetstreffen online, als wir jemals live hatten. Da waren 30 Leute schon live und jetzt sind es Tausende. So, Corona sei Dank. Weiß der Gott, er nutzt den Müll und macht Dünger draus. Und wir machen das gerade so. Ja. Denk an Ben Cartwright. Habt ihr noch im Ohr? Einladung, letzter Teil. Er reitet da mit seinen Jungs auf die Anhöhe und schauen unten auf den Tachosee und auf diese ganze Länderei und dann sagt er, das gehört alles uns. Das spricht jedes Mal zu mir, wenn ich das sehe. Es ist so das Gefühl, wie wenn Gott mich so an die Hand nimmt und sagt, guck mal, Junge, das ist alles dir, wenn du es willst. Nimm es in Empfang, nimm es im Glauben an. Fang an, die Dinge zu nehmen, sie zu entwickeln, sie weiterzugeben. Denn alles, was du im Geistigen, was du als Christ weitergibst, das vermehrt sich. Was du als Christ für dich behältst, stirbt. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir von Jesus erzählen. Weil an dem Tag, wo wir damit aufhören, stirbt er auch in uns. Beobachte das mal. Red mal einen Monat mit niemandem über den Glauben. Da passiert was in dir, ist nicht gut. Weil alles in dir, der Heilige Geist in dir, der treibt dich dazu. Nicht gegen deinen Willen, natürlich nicht. Aber er ermutigt dich ständig. Hey, hast du dem Briefträger schon mal was gegeben? Und hast du dem? Da kommen ständig irgendwelche Gedanken, wenn du es zulässt. Wenn du dann im Glauben Schritte machst, erlebst du Ablehnung und du erlebst immer wieder richtig schöne Momente, wo Leute sich darauf einlassen, wo Wunder passieren, wo Heilungen passieren. Ganz einfach durch ein simples Gebet. Weil du bist wichtig. Die Verheißungen Gottes sind gratis, wie frei für jeden Christen verfügbar. Doch sie können nur auf diese eine und einzige Art empfangen werden, durch Glauben. Es geht nicht ohne. Glauben ist dein Transportmittel. Ich habe es mir früher vorgestellt, wie so ein Shuttle, weißt du, so Science-Fiction-mäßig. Ein Shuttle, das fliegt zum Versorgungsplaneten Gottes und holt wieder eine Ladung runter. Das ist Glauben. Immer wenn du es wieder hochschickst, wir schicken es natürlich nicht in den Weltraum, wir schicken es in den geistlichen Raum, wir schicken es in die Welt Gottes, in den Bereich dritter Himmel und nenn es wie du willst, da, wo all das liegt, was für uns bestimmt ist und was wir haben können. Keine Angst, Gott liebt dich auch, wenn du all das nicht hast und nicht willst, alles gut. Aber möglicherweise verpasst du eine Menge von dem vollkommenen Willen Gottes für dein Leben. Okay, dritter Punkt, die Bibel ist der Maßstab. 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. So, das Wort Gottes ist ein unveränderlicher Maßstab. Der ist nicht morgen 1 Meter lang und übermorgen 1,10 Meter. Der bleibt gleich. Der Maßstab ist der richtige. Alles, was wir hier in dieser Lebenszeit messen, sollten wir danach messen. Dann laufen wir gut. Miss es nicht nach dem Zeitgeist. Der verändert sich jedes Jahr. Spätestens nach jeder neuen Regierung verändert er sich wieder. Weißt du? Mal ein bisschen mehr links, mal ein bisschen mehr rechts, mal schräg in der Richtung oder Europaparlament. Was auch immer kommt. Zeitgeist verändert sich. Den kannst du und ich nicht so kontrollieren, wie wir es gerne wollen, außer in unserer kleinen Welt. Aber das Wort Gottes bleibt der Maßstab. Und was steht hier über das Wort Gottes? Da steht erstens, es belehrt uns darüber, was richtig und falsch ist. Wenn die Bibel sagt, es ist falsch, Homosexuelle zu verheiraten, dann ist das falsch. Und wenn es 10.000 Mal politisch korrekt ist. Wenn die Bibel sagt, das Leben ist schützenswert und du sollst nicht morden, dann ist Abtreibung falsch. Auch wenn irgendein Paragraph in unserem Gesetz sagt, das wäre richtig. Wir sollen unserem Staat unterordnen. Wir sollen unsere Führung vertrauen und folgen, so lange, bis wir deutlich sehen, dass sie gegen das handeln, was Gott klar festgelegt hat. Amen. Wir tragen Masken, weil nirgendwo in der Bibel steht, aber wir dürfen keine Masken im Gottesdienst tragen. Im Gottesdienst steht nicht mal, dass man unbedingt singen muss. Das sind alles Dinge, die nett sind, aber nicht existenziell. Aber an dem Tag, wo die Regierung sagt, du darfst niemandem mehr erzählen, dass Jesus der Herr ist, da sind wir in der Kampfsituation drin. Keine Angst, ist nicht so weit. Ist nicht so weit. Könnte kommen. In einigen Bereichen, was ich eben über Homosexuelle gesagt habe, das sind schon Themen, wo du aufpassen musst. Da kann schon sein, dass du dafür eine Anklage an den Hals kriegst. Aber gut, dann ist es halt so. Wir können die Wahrheit nicht verleugnen. Auch ich hier nicht vor der Kamera oder vom Internet. Es ist, wir sind, wer wir sind. Und wir stehen dafür ein, wer wir sind. Wenn das Nachteile bringt, dann gehören sie halt dazu. Punkt. Meine Brüder sind vor 2000 Jahren in Arenen gestorben, weil sie nicht abgeschwört haben. Okay? Wo ich das noch erlebe, ich hoffe nicht. Glaub nicht dran. Okay, was macht das Wort noch? Es überführt uns, wo wir unser Leben falsch leben und es korrigieren sollten. Wie sage ich das jetzt in Liebe? Im Internet tummeln sich zurzeit Leute, die würden in Gemeinden überhaupt keine Plattform bekommen. Die haben auch nie in ihrem Leben irgendwas gemeindlich oder kirchlich aufgebaut, was relevant ist. Aber die bekommen dort eine Aufmerksamkeit, die sie überhaupt nicht verdienen und führen Leute in die Irre. Sie verführen Leute in Corona-Zeiten, in alle möglichen Richtungen.
Wir brauchen das Wort Gottes. Und zwar keins, was durch 13.000 Auslegungen verdreht ist, bis man es nicht mehr erkennt. Sondern das, wie es geschrieben steht. Und wenn wir nicht mehr in der Lage sind, uns überführen zu lassen durch das Wort, verlieren wir was ganz extrem Wichtiges für unser geistliches Leben. Es hat mir so oft das Leben gerettet, dass das Wort mich überführt hat von irgendeiner Sonderlehre, die ich irgendwo gehört habe, auf irgendeiner Konferenz oder irgendwas, wo ich vielleicht weitergegangen wäre. Und dann hat das Wort mir klar gemacht, was war es. Und alles war gut und ich war nicht mehr irritiert, ich war nicht mehr verführt. Das Wort Gottes klärt. So achte auf das Wort. Gib ihm Platz in deinem Leben. Was macht es noch? Es weist uns zurecht, wenn wir die Grenzen von Gottes Schutzraumes verlassen haben und nicht mehr in seinem vollkommenen Willen für unser Leben sind. Manchmal erkennst du auf einmal Fakten in deinem Leben, wo du dich fragst, wie kann das denn passieren? Wieso habe ich jetzt dieses Wehwehchen? Wieso passieren mir diese üblen Sachen? Warum habe ich die Probleme im Job oder in der Ehe? Und dann geh ins Wort. Geh zu Gott und sag, Gott, was ist los? Wo bin ich falsch abgebogen? Und der Herr zeigt dir das. Jedes Mal. Nimm dir ein, zwei, drei Tage Fasten, mehr brauchst du nicht. Konzentrier dich mal ein paar Tage auf Gott, gerade wenn es um wichtige Dinge geht. Und Gott wird dir zeigen, worum es geht. Schalt mal die Quellen ab, denen du bisher zuhörst. Möglicherweise haben die dich in die Irre geführt. Glaub mir, in ein paar Jahren werden einige sich sehr, sehr ärgern, dass sie gewissen Leuten zugehört haben. Aber im Moment sind es Insider. Hör dem Herrn zu. Hör deinen Pastoren zu. Auch wenn du zu Hause, wenn du jetzt eine ganz andere Gemeinde bist, hör deinem Pastor zu. Du musst mir nicht zuhören, wenn ich nicht dein Pastor bin. Hör deinem Pastor zu. Das ist wichtig. Der Mann ist gesetzt für dich. Er ist dein Geschenk, dein ganz persönliches Geschenk. Viel zu wenige packen dieses Geschenk aus. Weil Dienstgaben sind kein Fluch, es ist ein Segen. Gott schenkt die Dienstgaben einer lokalen Gemeinde als Geschenk. Damit sie sich entwickeln kann, damit sie im Reich Gottes relevant ist, damit sie was bewegt, das, was Gott vorgesehen hat. Ganz nebenbei. Und schließlich das Wort erzieht uns, unser Leben richtig zu leben. Und über unsere Gefühle, über unsere Umstände, über unsere Erfahrungen zu herrschen, unsere Ängste und Sorgen zu besiegen. Das sind ja immer wieder die großen Killer. Ängste und Sorgen. Wenn du länger nicht im Wort warst und du passt nicht auf, Ängste und Sorgen, die umhüllen dich. Du siehst nichts mehr, du hörst nicht mehr, nur noch Angst und Sorge. Und dann hörst du irgendwelchen Leuten zu, die genau das gebrauchen, um dich in Aufruhr zu bringen. Und dann meinst du, du müsstest jetzt kämpfen und irgendwas tun. Und Leute, es ist so schräg, was gerade passiert. Es ist so schräg. Das Wort Gottes ist unsere lebendige Quelle. Gott will, dass wir ganz zubereitet werden, also ganzheitlich von ihm geleitet sein. Das ist sein Wunsch. Er möchte mit jedem von uns in enger Verbindung sein. Und hast du schon gemerkt, du brauchst keinen Mittelsmann, um Gott zu hören. Du musst nicht mal mich haben, um Gott zu hören. Du kannst jederzeit mit ihm in Kontakt gehen. Du musst nur deine Bibel aufschlagen. Und mit aufrichtigem Herzen sagen, Gott, ich brauche Antworten. Gott, lehr mich. Gott, da verwenden wir zu wenig Zeit. Bin ich sicher, wir alle müssen da wachsen, mehr Zeit im Wort zu haben. Wir sind alle so beschäftigt. Ihr macht so viele gute Dinge. Es sind tolle Leute dabei, das weiß ich. Beruflich engagiert, familiär total top. Und doch baut alles auf dem auf, was wir mit Gott zusammen haben. Das ist die Basis. Wenn wir da nicht beständig dran arbeiten, wird das Fundament irgendwann bröckeln. Dann rutschen Dinge in eine falsche Lage. Das Wort Gottes wurde uns gegeben, um uns zu jedem guten Werk völlig zuzurüsten. Ist das nicht schön? Gott hat überhaupt keine anderen Pläne für dich, außer dass du gute Werke empfängst und tust. Dass dein Leben morgens schon aufregend ist und du aufwachst. Und sagst, okay, Herr, welche guten Werke tun wir heute? Wen darf ich anrufen? Wo darf ich irgendwas tun? Wem darf ich was geben? Was darf ich tun heute? Was darf ich in deinem Wort heute entdecken? Wo sind die guten Dinge? Oh ja, er hat sie. Er hat sie. Unsere Werke oder Taten drücken aus, wer wir sind und auch, wer uns wirklich führt. Gott hat schließlich gute, richtige Werke für uns vorgesehen, ausschließlich. Und für diese werden wir durch das beständige Lesen und Meditieren des Wortes Gottes ausgerüstet. Weißt du, du kannst gut mit richtig austauschen. An ganz, ganz vielen Stellen der Bibel kannst du das problemlos machen. Gut gleich richtig. Galater 6, Vers 9 zum Beispiel. Tu die richtigen Dinge, die guten Dinge. Und du wirst garantiert eine Ernte haben. Und auch hier kannst du das übernehmen. Kannst sagen, Gott, was sind denn die richtigen Dinge, die ich tun soll? Zu denen ich zugerüstet werde mit dem Wort. Er will uns doch befähigen, immer das Richtige zu tun. Weißt du, Du wirst dann keine sexuelle Beziehung mit jemandem haben, mit dem du nicht verheiratet bist. Das wirst du nicht haben, wenn du danach bestrebt bist, genau das zu tun. Warum? Weil es richtig ist, bis zur Ehe zu warten. Du wirst den Staat nicht durch Schwarzarbeit oder Lügen in deiner Steuererklärung betrügen. Das wirst du nicht tun, weil das wäre nicht richtig. Aufrichtig, richtig, steckt drin. Du wirst zu deinem Ehepartner treu stehen, du wirst ihn achten und seine Wünsche über deine stellen, weil das ist richtig. Einer diene dem anderen, einer ertrage den anderen. Einer komme dem anderen mit Wertschätzung zuvor, alles stellen aus der Bibel. Du wirst Gott seinen Zehnten nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das schon wieder sage, ja, aber hey, vielleicht, ich habe das schon gehört, dass der eine oder andere in Corona-Zeiten aufhört, den Zehnten zu geben. Gruselig. Möchte ich mit dir nicht tauschen, wenn Corona vorbei ist. Du wirst nicht über jemand anderen tratschen oder negativ reden. Ja, ganz ehrlich, du wirst an einen Punkt kommen, wo du über niemanden mehr ein negatives Wort in den Mund nimmst. Über niemanden. Ja, aber das ist doch gerechtfertigt. Schau in den Spiegel. Was werden Leute gerechtfertigt, über dich zu sagen? Sollen sie das sagen? Nein, ich bin doch dabei, daraus zu... Genau. Wie schön wäre es doch, wenn alle nur gut über dich reden. Ja, da würden die aber lügen. Hm, nicht unbedingt. Sie würden einfach ihren Fokus auf das legen, was Gott uns gezeigt hat. Gott sagt, wir sollen über die anderen Dinge nicht mal nachdenken. Du sollst über nichts Negatives, über keine Lüge, über keine Verschwörung, über keine negative Sache einen Gedanken verlieren, sagt Paulus. Sondern das, was ein Lob wert ist, was gut ist, was hilfreich ist, was glaubensvoll und vertrauensvoll, das bitte bedenket. Stell dir vor, wir würden alle unsere Konzentration darauf schieben. Ich sag dir, dir wird es besser gehen. Manch einer würde seine Rückenschmerzen verlieren. Bei manch einem würden die Beine wieder gleich lang sein. Und solche Dinge würden passieren. Einfach, weil der Fokus wieder stimmt. Du wirst Leiterschaft ehren und achten, wenn du das Richtige tust. Du wirst aktive Jüngerschaft leben. Du wirst dir Hilfe und Fragen von den richtigen Leuten holen, nicht aus dem Internet. Auch so eine Sache. Gott hat dir Dienstgaben gegeben. Nutze sie. Ich habe vor einer Weile eine Geschichte gelesen, die wollte ich euch gerne noch erzählen zum Schluss. Ein junger Mann hatte einen Traum. Er betrat einen Laden und hinter der Ladentheke, da stand ein Engel. Hastig fragte er ihn, was verkaufen Sie? Der Engel gab ihm freundlich zur Antwort, alles, was Sie wollen. Der junge Mann sagte, dann hätte ich gerne das Ende der Kriege in aller Welt, immer mehr Bereitschaft miteinander zu reden, die Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, mehr Ausbildungsplätze für Jugendliche, mehr Zeit der Eltern, um mit ihren Kindern zu spielen und. Da fiel ihm der Engel ins Wort und sagte, entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen den Samen. Da dachte ich, oh, das ist gut. Das ist genau das, was die Bibel uns anbietet. Wir haben Samen bekommen. Wenn wir ihn aussehen, wachsen diese Dinge in unserem eigenen Leben. Und auf einmal auch immer weiter. Wisst ihr, manche Pflanzen, die verbreiten sich schneller, als man denkt. Nicht alle Saisonkraut. Aber auf einmal wächst ein Apfelbäumchen im Nachbargrundstück, wo du sagst, das ist meine Apfelsorte. Der ist immer nur hier gewachsen. Ja, jetzt wächst er auch da, weil irgendwie ein Apfel darüber. Ne? Und auf einmal hast du vielleicht im Dorf immer mehr Bäumchen, wo du sagst, ey, die sind alle von meinem Apfelbaum. Die Sorte gab es hier bisher gar nicht. Was ist passiert? Genau. Der Same hat sich verbreitet. Das tut gut, der Samen. Johannes 15, Vers 5. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ah, wie gut das zu wissen. Oder immer wenn ich nichts tue, weiß ich, ich bin ohne ihn unterwegs. Aber wenn ich mit ihm unterwegs bin und ich sehe, irgendwo geht was auch, ich danke Herr, danke, dass ich dabei sein darf. Danke. Für jeden Kommentar im Pop oder wo auch immer, wo Leute Rückmeldung geben. Ja, sag so, danke Herr. Ich kann dafür ja nicht wirklich was, aber du bist dabei, das ist gut. Ich habe was Richtiges gehört. Da ist was angekommen. Da bewegt sich was in meiner kleinen Welt. Halleluja. Ich zitiere nochmal Kenneth Copeland. Du lebst heute in dem, was du gestern gesprochen hast und der morgige Tag wartet darauf zu hören, was du heute sagst. Ich fasse es zusammen. Glauben setzt Wahrheit über Fakten. Jeder hat das Maß des Glaubens. Und die Bibel selbst ist der Maßstab. Vielleicht können wir zusammen stehen hier, wenn ihr wollt, zu Hause auch gerne. Ich möchte zunächst fragen, oder nein, ich möchte einfach beten mit euch. Und zwar mit denen, die sagen, ich habe ich habe diese Entscheidung, Jesus Christus mein Leben hinzulegen und um Vergebung zu bitten für alles, was ich falsch gemacht habe, bisher nie so richtig getroffen. Ich war nie klar und habe gesagt, Gott, von jetzt an, sei mein Chef, come on. Wenn du das bist und sagst, ich möchte heute Vergebung meiner Schuld und ich möchte von heute an die Gegenwart Gottes in meinem Leben haben, und zwar permanent, dann heb doch meine Hand zu Gott und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und genau die bringe ich dir jetzt. Bitte vergib mir und wasch mich rein davon. Ich entscheide mich jetzt. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von diesem Moment an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Und wenn du das Gebet jetzt ernsthaft gebetet hast, und so zum ersten Mal in deinem Leben, oder nach einem Zeitpunkt, könnt ihr euch gerne setzen, einem Zeitpunkt, wo du weißt, du bist weit weg von Gott gewesen, dann bitte schreib mir doch eine E-Mail an pastor@cclm.de. Und wenn du hier bist vor Ort, heb doch mal eine Hand, ich weiß nicht, hat jemand das Gebet für sich zum ersten Mal richtig mitgebetet? Sehe ich hier niemanden. Aber wenn du dort zu Hause bist oder das vielleicht auch später tust, wenn das Video ausgestrahlt wird, bitte schick mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Ich würde mich gerne mit dir freuen und dir eine Kleinigkeit zukommen lassen. Und für alle anderen, die jetzt hier noch vor Ort sind, ich möchte euch ermutigen, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte noch so eine halbe Minute nehmen. Die Entscheidung ist folgende. Zu welchem Glaubenssäher möchtest du werden? Wie möchtest du mit deiner Maß des Glaubens umgehen? Wenn ich die vier Stufen nochmal aufzähle, möchtest du es einfach nur empfangen und dich freuen, ja, ich bin gerettet, ich hab's ja. Möchtest du zur Stufe 2 gehören, sagen, ich mach's in die Erde schon mal auf jeden Fall, ich lasse auch ein Stück los. Oder zur dritten Stufe, die es bewässert, die es pflegt, die es umpflanzt. Oder gar zur vierten, die sagt, mein Ziel ist, dass mein Glaube Gottes Reich so nach vorne bringt, dass ich multiplikativ bin, dass ich Dinge vermehre, die Gott mir anvertraut und sie nicht für mich behalte. Bitte schließ doch deine Augen, da wo du gerade bist, auch online. Und stell dir die Frage, wer will ich sein im Reich Gottes? Weil möglicherweise ist das die wichtigste Frage für heute, vielleicht für dieses Jahr, vielleicht für dein Leben. Weil jetzt entscheidest du, welche Wahrheit in deinem Leben herrschaftlich ist. Gottes Wahrheit oder die Fakten, die du bisher schon hattest. Je nachdem, wie du entscheidest, sag's jetzt deinem Gott. Sag's ihm leise. Sag's ihm an deinem Platz. Bitte ihm um Vergebung, wenn du siehst, du warst hier falsch unterwegs. Schäm dich nicht dafür. Gott räumt gerne mit uns auf. Macht viel Raum für Neues. Komm, Heiliger Geist. Du bist der Herr in diesem Haus. Rühr unsere Herzen an. Sprich uns das, was wir jetzt brauchen. Überführ uns. Weiß uns zurecht, ermutige uns. Mach uns fähig zu jedem guten Werk. Hilf uns, die Entscheidungen zu treffen, die dich hineinkommen lassen, die dich fließen lassen in unserem Leben. In einem endlosen Flow von Güte, von Kraft, von Leben im Überfluss. Ich danke dir, Jesus.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.